Ganz ehrlich, es verschlägt mir manchmal fast die Sprache, es raubt mir den Atem, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott sich es so gedacht hat, dass wenn wir sein Wort lesen, wenn wir darüber nachdenken, wenn er jemanden beruft, eine Predigt zu halten, dann möchte er selbst zu Wort kommen. Und diesem Risiko setzt du dich heute aus. Gott selber möchte zu Wort kommen. Ich sage nicht, dass das, was ich sage, Gottes Wort ist. Ich lege Gottes Wort aus und ich versuche es zumindest. Und er möchte dich persönlich ansprechen. Und das finde ich faszinierend. Ich sitze manchmal im Büro und denke, Gott, ehrlich? Hast du das so gemeint? Du willst, dass ich jetzt nach vorne gehe vor all diesen Leuten und etwas aus deinem Wort auslege und du möchtest in ihr Leben hineinsprechen. Wow. Das ist Gänsehaut. Wow. Und deswegen bin ich total froh, dass jeder Einzelne heute Morgen da ist. Und wir wollen das gemeinsam erleben. Wir wollen erleben, wie Gott spricht. Denn das tut er durch sein Wort. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann man so eine Serie, die es ja wirklich in sich hat, so übers Gebet, wie kann man das am besten beenden? Was sagt man da? Wie beginnt man da? Wie beenden wir so eine Serie? Und ich freue mich riesig, dass wir diese Serie oder zumindest diese Predigt für heute so beginnen können oder diese Serie so beenden können, dass ihr zu Wort kommt. Wenn wir über Gebet sprechen, dann soll es nicht einfach eine schöne Theorie sein, so ein Päckchen, das wir geschnürt haben und sagen, jawohl, so kann man es verstehen, alles klar. Sondern deswegen dieser paradoxe Titel der Predigt, am Ziel, das Abenteuer beginnt. Hä? Und deswegen möchte ich jetzt einfach eine Zeit einräumen, wo du persönlich aus deinem Leben erzählen kannst. Was du mit Gebet erlebt hast, was du mit Gott erlebt hast. Und um dir ein bisschen dabei zu helfen, können wir die nächste Folie einblenden. Oder kann ich das hier drücken? Ich probiere es mal. Steffi muss mir helfen. Also da sind auf der Folie auf jeden Fall einige Fragen, die uns helfen können, so eine kleine Gedankenstütze. Und wenn du etwas erzählen möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Was hat Gott dir gezeigt? Was hast du mit ihm erlebt? Wofür bist du dankbar? Jetzt während diesen ganzen Monaten, während diesen ganzen Wochen bei der Predigtserie übers Gebet, was hast du mit Gott erfahren? Was hat Gebet in deinem Leben bewirkt? Hier liegt ein Mikrofon. Wie beendet man diese Serie? Diese Frage haben wir immer noch nicht beantwortet. Ich habe mir gedacht, es wäre tragisch, wenn wir diese Serie so beenden würden, indem wir sagen, also jetzt haben wir mal so eine Vorlesung übers Gebet gehört. So eine richtige Vorlesung. Und heute sind wir auf der letzten Seite angekommen. Jetzt machen wir noch die letzte Einheit. Dann klappen wir zu, setzen uns einen Doktorhut auf und sagen, jawohl, jetzt haben wir das Thema Gebet erledigt. Bitte? Jetzt geht's erst richtig los. Vielen Dank, Lilly. Genau. Mein Wunsch wäre nämlich genau andersrum, dass wir jetzt mit dieser Predigtserie so die erste Seite angeschaut haben. Die erste Seite eines Buches. Und wir haben jetzt ein bisschen darin geschmökert und gelesen und Erfahrungen gesammelt, dass wir jetzt sagen, wow, aber da ist noch eine ganze Menge zu entdecken. Jetzt geht das Abenteuer erst richtig los. Wie so eine gute Einleitung zu einem Roman, oder? Der macht Lust auf mehr. Sagt man, was? Boah, das will ich jetzt genau wissen. Wie funktioniert das? Und ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich dachte, man kann das auch mit so einem Bild vergleichen. So als Christen, sagen wir ja als gute Christen, da gibt es so eine gewisse To-Do-Liste, oder? Eine To-Do-Liste, alles klar, da gibt es Punkt A, da gibt es Punkt B und irgendwann kommt auch G wie Gebet. Und wir sagen so als Christen, jawohl, also das muss man schon abhaken, Anbetung, Buße und eben Gebet. Das muss man abhaken und das als eine gute Gemeinde müssen wir das machen. Ich glaube aber, wir verstehen eine bestimmte Sache nicht, und zwar, dass Gebet nicht nur ein Punkt auf meiner To-Do-Liste als Christ ist, sondern Gebet ist die Liste, das ist das Blatt. Okay, damit ist gemeint, weil Gebet eigentlich meine Beziehung bedeutet zu Gott. Es ist nicht ein Punkt auf der To-Do-Liste, es ist die Liste. Auf diesem Hintergrund passiert alles andere, was in meinem Christsein so läuft. Gebet ist elementar wichtig. Und ich freue mich, dass wir so in den letzten Predigten einiges ja miteinander angeschaut haben. Hindernisse, Schluchten, da war ein Nebel und ich kann es vielleicht hier mit diesem Bild nochmal zeigen. Eine Wand, die man überwinden musste. Und jetzt endlich, ganz am Ende dort, sind wir bei diesen Gebetsschätzen angekommen. Echte Schätze. Also ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber Schätze, wer hat schon einen echten Schatz gefunden? Die Pyramiden sind schon lange leer, da gibt es auch nichts mehr zu holen. Ich kann mich erinnern, als wir klein waren, da haben wir immer so Schatzkarten gebastelt. Schatzkarten, dann haben wir die mit dem Feuerzeug so rundherum angeflammt und schnell ausgepustet, damit es schön alt aussieht, Kaffee drüber, zerknüllt, wieder auseinander vergraben, wieder ausgegraben, damit es so richtig echt aussieht, so eine echte Schatzkarte. Das war spannend. Und dann irgendwo war das X, da muss es vergraben sein. Dort gab es die Überraschungseier. Ich möchte uns einladen, dass wir heute auch so einen Schatz einmal heben. Dass wir uns wieder so ein, genau wie letzte Woche auch, einen Gebetsschatz, einen Text aus der Bibel anschauen, der so einen Gebetsschatz bildet. Und dieser Text steht in Jeremia Kapitel 33. Wer das mitlesen möchte, der kann das gerne tun auf Seite 570. Jeremia 33. Wer den Überblick braucht, kann in die Bibel schauen. Ansonsten werde ich auszugsweise immer den Vers nach vorne projizieren. Jeremia 33, Entschuldigung. Sehr gut. Sehr aufmerksam. Jeremia 33, die ersten zwei Verse. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jeremia, als er noch im Gefängnishof eingeschlossen war. So spricht der Herr, der es tut, der Herr, der es ersinnt, um es auszuführen. Herr ist sein Name. Schon wieder eine Gefängnisstory. Schon wieder eine Gefängnisstory. Letzte Woche haben wir uns mit einem Gefängnis auseinandersetzen müssen. Da war Petrus im Gefängnis und die Gemeinde hat gebetet, dass er aus dem Knast rauskommt oder dass Gott irgendwas tut. Und er hat es so überwältigend getan, dass die Gemeinde das erstmal gar nicht glauben konnte. Auch noch interessant. Und jetzt sind wir schon wieder in einer Gefängnisstory. Jeremia war ein Prophet in einer Zeit, die für das Volk Israel enorm schwierig war. Sie waren belagert von Feinden. Im Süden waren die Ägypter, von Norden her rückte ein gigantisches babylonisches Heer an. Da war so eine Weltmacht ist da entstanden, die eigentlich alles und jeden unter sich zermalmte. Es ist ungefähr das 7. Jahrhundert vor Jesu Geburt. Und eine echt schwierige Situation. Jeremia wird manchmal bezeichnet als der Prophet der Tränen, der weinende Prophet, und das hat seine Gründe. Jeremia war jemand, der unheimlich viel leiden musste in seinem Leben. Der hatte es schwer. Wir lesen immer wieder im Buch Jeremia, da wurde er gefangen genommen und in eine Zisterne geworfen. Also so ein ausgehöhltes Loch, wo man Wasser gespeichert hat, in die Zisterne geworfen. Da wurde er irgendwann wieder rausgeholt, musste aber im Gefängnishof bleiben. vielleicht von der dritten in die zweite Klasse im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie man es vergleichen kann. Dann wurde er wieder freigelassen, wieder gefangen genommen, wieder in eine Zisterne, diesmal aber mit Schlamm. Eine fast ausgetrocknete Zisterne, die mit noch ziemlich viel Schlamm hatte, und er sank ein bis zur Brust. Und als er da fast verhungert war, holte man ihn auch da raus, und dann blieb er eben in diesem Gefängnishof, und in dieser Situation ist er jetzt. Er ist zum zweiten Mal aus dieser Zisterne rausgeholt worden, ist jetzt im Gefängnishof, und da geschieht das Wort des Herrn zu ihm. Zum zweiten Mal, also hat er schon mal in diesem Gefängnishof zu ihm gesprochen, und jetzt zum zweiten Mal. Es ist nicht interessant, dass die Gebetsschätze immer wieder dann uns vor Augen gemalt werden, wenn Menschen in schwierigen Situationen sind. Ist uns das mal aufgefallen? Die Zeugnisse hier vorne, genau dasselbe, oder? Eine schwierige Situation, Schmerzen im Krankenhaus oder Schwierigkeiten mit der Schwangerschaft. Eine schwierige Situation, und auf einmal entsteht ein Schatz. Auf einmal entsteht ein echter Schatz. Und genauso ist es auch hier, eine Gefängnissituation für Jeremia. Und jetzt beginnt Gott mit Jeremia zu sprechen. Und was sagt er da? In Vers 2, so spricht der Herr, der es tut, der Herr, der es ersinnt, um es auszuführen, Herr ist sein Name. Also ich weiß, früher meine Deutschlehrerin, die hätte mir das wenn ich so schreiben würde, hätte sie mir das angestrichen, Wiederholung wird daneben stehen. Du wiederholst dich. Aber das macht Gott hier. Und ihm wollen wir das nicht anstreichen. Er möchte etwas deutlich machen, dem Jeremia. Das Wort, das hier ständig wiederholt wird, ist Herr. Und ihr seht in euren Bibeln, das wird groß geschrieben, mit großen Buchstaben, oder? Das ist mit großen Buchstaben geschrieben, und das bedeutet Yahweh. Das hebräische Wort Yahweh. Genauso mit diesem Wort hat Gott sich einmal vorgestellt bei Mose. Mose begegnet Gott im brennenden Dornbusch oder im brennenden Busch, und er sieht, er verbrennt nicht. Und auf einmal entsteht ein Gespräch zwischen Gott und Mose. Und Mose sagt im Laufe dieses Gesprächs, ja Gott, wie soll ich dich denn überhaupt ansprechen? Wie soll ich dich vorstellen bei meinem Volk, wenn ich sie aus Ägypten rausrufen soll? Im Altertum war es nämlich so, was keinen Namen hat, das existiert nicht. Und ein Gott, der keinen Namen hat, den kann ich nicht vorstellen. Die werden mir niemals glauben, die werden mir niemals folgen. Gott, wie soll ich dich vorstellen? Und er benutzt diesen Namen. Yahweh. Und das ist zu übersetzen mit, ich werde mich erweisen als der, der ich mich erweisen werde. So stellt Gott sich vor. Ich werde mich erweisen als der, der ich mich erweisen werde. Irgendwie kein richtiger Name. Und doch ist der Name Programm. Das ist Gottes Programm. Und so stellt er sich jetzt dem Jeremia vor. Er sagt, ich werde mich als der erweisen, der ich mich erweisen werde. Ich bin der Herr. Ich bin Yahweh. Das bedeutet, vertraue mir, ich werde mich zeigen, ich bleibe nicht verdeckt, ich bleibe nicht im Dunkeln, ich trete hervor, ich werde mich erweisen als der, der ich mich erweisen werde. Ich bin der Herr. So spricht der Herr, der es tut, der Herr, der es ersinnt, um es auszuführen. Hier sehen wir, er beschreibt alles. Er ist derjenige, der sich etwas ausdenkt, er ist derjenige, der es tut und der es ausführt. Die ganze Bandbreite nimmt er ein. Er ist der Herr. Das ist eine Formulierung, die geht uns so leicht von den Lippen, oder? Ich kenne das im Gebet, Herr Jesus, so und so. Aber dieses Wort Herr ist massiv. Das hat Gewicht. Er ist der Herr. Er ist Gott. Er sagt hier zu Jeremia, Jeremia, du musst begreifen, wer mit dir spricht. Ich bin Gott, ich bin derjenige, der die Welt gemacht hat, das Universum erschaffen hat. Ich bin derjenige, der die Geschichte lenkt. Ich bin der Handelnde. Und wenn das ganze babylonische Heer wie ein Riesentsunami über euer Land hinwegfegt, ich bleibe der Herr. Sie können nur so viel tun, wie ich es ihnen erlaube. Ich steuere die Geschichte. Ich komme zu meinem Ziel. Jeremia, du sitzt hier im Gefängnis, ich weiß. Aber ich bin der Herr. Ich bin Gott, der Allmächtige. Das macht was mit dem Jeremia. Das macht was mit dir und mit mir, wenn ich mir bewusst bin, mit wem ich es zu tun habe. Das ist Gott, der allmächtige Gott, mit dem ich da rede. Und jetzt lädt Gott den Jeremia ein. Rufe mich an. Rufe mich an. Was für ein gewaltiges Vorrecht. Da ist Gott, und ich möchte ihn mal mit einem Kreis darstellen. Gott, der Allmächtige, der Heilige, der Herr, er ist derjenige, der in control ist, der dem nichts aus den Händen gerät. Und hier sind wir. Das ist ein bisschen breiter geraten. Und ich darf ihn anrufen. Ich darf ihn anrufen. Gott lädt mich dazu ein. Gott lädt den Jeremia dazu ein. Er sagt, ruf mich an. Du hast Zugang. Das ist ein echter Diamant. Das ist ein echter Schatz. Du hast Zugang zu mir, dem Allmächtigen. Du darfst mich ansprechen. Du darfst zu mir kommen. Der Kanal ist offen durch Jesus Christus. Wenn du mein Kind bist, dann ruf zu mir. Und dann geht der Vers weiter. So will ich dir antworten. Und jetzt verstehen wir, dass diese Pfeile eigentlich nicht ganz richtig sind. Da fehlt noch was. Hier, oder? Ruf mich an und ich will dir antworten. Liebe Freunde, das Christsein ist keine Religion, es ist keine Einbahnstraße. Das ist nicht einfach nur, wow, ich habe einen Gott, den darf ich mein Leben lang anbeten und fertig. Wir haben einen Gott, der antwortet. Wir haben einen Gott, der antwortet. Das ist genial. Das ist großartig. Wir haben einen Gott, der antwortet. Stellt euch einmal vor, also meine Kinder, die sind ja im Moment noch klein. Ihr habt sie hier vorne rumflitzen sehen, die sitzen nicht so ruhig. Die sind noch relativ klein und die sind in einer Lebensphase, wo die einfach unheimlichen Redebedarf haben. Die reden und reden und reden und reden. Und sie verschaffen sich Aufmerksamkeit, komme, was da wolle. Letztens, also immer wieder eigentlich, ist dann die Lena so, dass sie sich neben mich stellt, egal was ich gerade mache. Papa, 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 Papa. Und ich habe gerade vielleicht die Zahnbürste im Mund, ich kann nicht antworten. Und sie, Papa, Papa, Papa. Und irgendwann sage ich dann, ja, ja, Lena, was möchtest du mir sagen? Oh, habe ich vergessen. Die haben einen Redebedarf, die können einen von morgens bis abends zutexten mit allem Möglichen, was sie so erleben. Alles, jeder Marienkäfer, jedes Blatt, jeder Sonnenstrahl, alles, was sie erleben, das wird verarbeitet und sie müssen drüber reden. Und jetzt stellt euch einmal vor, ich würde einfach nur so da sitzen Wäre das nicht schrecklich? Wäre das nicht total furchtbar? Da könnte überhaupt gar keine Beziehung entstehen. Ich kann doch nicht einfach nur da sitzen wie ein Eisklotz. Und Gott sagt an dieser Stelle, ich bin kein Eisklotz. Ich bin kein Eisklotz, du kannst mit mir sprechen und ich möchte dir antworten. Liebe Freunde, wenn Gott antwortet, boah, das geht tief. Wenn Gott antwortet, dann geht das tief, das ist so gewaltig. Es erreicht dich auf Ebenen in deiner Persönlichkeit, von denen du nicht mal wusstest, dass sie existieren. An dem Samstag vor Ostern, da ging es mir total schlecht. Ich wusste, ich soll morgen die Predigt halten und ich dachte, Herr, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich vor die Leute treten, eine Osterfreude ausstrahlen? Und da ist einfach so eine Leere in mir drin. Ich weiß nicht, wie ich das überbrücken soll. Mir ging es echt schlecht. Und irgendwann ist mir fast die Decke auf den Kopf gefallen im Büro und dann bin ich einfach rausgegangen in den Wald, habe mich einfach hingesetzt, an den Baum gelehnt und einfach gesagt, Herr, dein Wort sagt mir nichts, es bleibt leer. Wenn ich bete, dann fühlt sich das genau so an, als wäre hier dieser Pfeil weg, als wäre das eine Einbahnstraße. Irgendwie kommt da nichts zurück. Ich setze mich jetzt hier hin und ich bin einfach da. Und wenn du reden willst, dann rede. Ich bin einfach da. Und so habe ich das gemacht. Und habe mich einfach an den Baum gelehnt und den Vögeln zugehört. Das ist ein Job, gell? einfach gesagt, Herr, ich bin einfach da. Und auf einmal redet Gott. Und er sagt, Boris, genieße. Fang an zu genießen. Und liebe Leute, das geht so tief, wenn Gott spricht. Er hat mir gezeigt, Boris, du bist wie der zweite Sohn in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der ackert und ackert und ackert und noch ein Feld pflügt und nochmal sät und nochmal weitermacht und nochmal und immer weiter, aber der sich nie hinsetzen kann und genießen kann. Boris, genieße. Und da hat er mich getroffen. Und das geht tiefer als jede Psychologie. Wenn Gott spricht, dann geht das so tief. Und mit einem Satz, mit einem Bild, mit einem Wort kann er in dir Dinge auslösen, Dinge heilen, kann er Beziehungen wiederherstellen, wenn Gott redet. Und er sagt, ruf mich an, ich will antworten. Aber manchmal nehmen wir uns einfach nicht die Zeit, ihn anzurufen. Wir nehmen uns auch nicht die Zeit, auf ihn zu warten, dass er antworten kann. Das ist so, als würden wir den Hörer abnehmen, ihn volltexten mit allen möglichen Dingen und dann sagen, oh, das war so gut, danke, und auflegen. Das ist doch die Katastrophe, nimm dir doch die Zeit und lass den Hörer am Ohr und warte, dass er etwas sagt. Es gibt ein geniales Buch von Hans-Peter Reuer. Der Titel dieses Buches lautet Nach dem Abend bete weiter. Ist das nicht die große Katastrophe, dass wir so häufig beten, Amen sagen und das Gespräch damit beenden und einfach unseres Weges gehen? Und Gott sagt, willst du keine Antwort? Das ist ein echter Diamant, den kannst du für dich nehmen, den kannst du für dich mitnehmen. Und vielleicht taucht jetzt aber in deinem Kopf ein riesengroßes Aber auf. Aber Moment mal, aber wie redet Gott eigentlich? Aber das musst du doch theologisch ganzheitlich sehen. Aber wie ist denn diese Stimme überhaupt zu hören? Und überhaupt, woher weiß ich, dass das überhaupt Gott war, der da mit mir gesprochen hat? Aber. Und wir bleiben an den Abers hängen und hören nicht auf Gott. vor so vielen Abers in unserem Kopf, die machen uns die Sicht zu, dass Gott antworten kann. Ich finde es eine große Katastrophe, dass wir unseren kleinen Erfahrungshorizont zur Norm erheben und sagen, ich habe Gott aber noch nie auf diese Art und Weise gehört und deswegen glaube ich nicht, dass das so funktioniert. Genau, dann passiert genau das. Man macht seinen Erfahrungshorizont zur Norm und sagt, so hat es zu laufen. Wir stecken Gott einen Rahmen und sagen, bleib bitte da drin. Gott sagt hier in diesem Text, in unserem Diamantentext, dann will ich dir antworten. Das ist genial. Ja, aber, denkt jetzt der eine, das war auch Jeremia. Komm, das war Jeremia, der war Prophet. Das war ein geistliches Schwergewicht. Das war ein richtiger Prophet. Dann möchte ich dich an Kolosser 1, Vers 26 und 27 erinnern. Dort heißt es, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Frühere Generationen, dazu gilt übrigens auch Jeremia. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in euch, durch den Heiligen Geist. Das ist ein Erlebnis, das ist ein Zustand, das ist ein Privileg, das wir heute haben, das Jeremia nicht hatte. Im Alten Testament hatten die Menschen das nicht, nur zeitweise ausgerüstet für einen bestimmten Auftrag. Und dann war der Heilige Geist wieder weg. Und wir haben einen Teil des dreieinigen Gottes in uns. Er lebt in uns. Das ist ein echter Vorteil. Gott redet. Und unser Problem ist, dass wir erwachsen werden. Also gerade wenn bei diesem Thema, wenn Gott redet. Unser Problem ist, dass wir erwachsen werden. Warum nämlich? Mal eine Frage. Wer kann sich noch an seine Sonntagsschulzeit erinnern? Kann ich mal ein Handzeichen sehen? Wer kann sich an seine Sonntagsschulzeit erinnern? Also eine ganze Menge. Ihr seid die Glücklichen, die zur Sonntagsschule gehen durften. Was waren eure Lieblingsgeschichten? Was waren die Lieblingsgeschichten in der Sonntagsschule? David und Goliath, das ist das Erste. Damit habe ich gerechnet. Vielen Dank. Was noch? Daniel in der Löwengrube, jawohl. Simson, oh ja. So mit dem Eselskinn backen, mal ein paar Leute umlegen. Ja, genau. Bitte? Das war die Lieblingsgeschichte. Wow, okay. Die Emmaus-Jünger in der Sonntagsschule. Das ist ja theologischer Tiefgang. Nicht schlecht. Also keiner hat Jona gesagt bisher. Jona, ah, da sind ein paar haben Jona, jawohl. Die Lieblingsgeschichte in der Sonntagsschule, Jona, da schneidet man den Wal aus und so, jawohl, ganz genau. Also die Lieblingsgeschichte in der Sonntagsschule. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, kannst du dich auch an das Gefühl erinnern, als die Sonntagsschule zu Ende war und du gingst nach Hause, boah, Gott kann alles. Mein Gott kann alles. Ein Wal, ich meine, komm schon, Igitt, aber wow, dass er da 3 Tage in dem Magen rumhängen musste. Mein Gott kann alles. Wir haben dann versucht, als gerade so die Freunde von Daniel im Feuerofen waren, haben wir eine Kerze zu Hause aufgestellt und haben versucht, wer am längsten mit dem Finger durch das Feuer. Aber dieses Gefühl, mein Gott kann alles. Glaubst du das heute noch? Vielleicht sollten wir mal eine Predigtserie über Sonntagsschulgeschichten machen. Um einfach wieder dem Ausdruck zu verleihen, mein Gott kann alles. Und ich habe einen Gott, der antwortet. Ich habe einen Gott, der redet. Der ist nicht einfach nur verschlossen und still und leise. Gott sagt dem Jeremia aber noch etwas. Und er sagt, ruf mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Was meint er damit? Bei Jeremia war das so, wenn man das Kapitel dann weiterliest, er erzählt Jeremia von Jesus. Jeremia hatte doch keine Ahnung, was mit Jesus war und wie und was und hä? Was? Wie meinst du das und so weiter? Aber Gott sagt, ich zeig dir meinen Plan. Ich zeige dir, was ich vorhabe. Jeremia, ich hab dich so gern. Ich bin ein Gott, den du anrufen kannst und ich will dir antworten und dann mache ich dir meinen Plan auf und ich zeig dir, was ich tun möchte. Nur als Hausaufgabe, lies zu Hause einmal Johannes 15, Vers 15. Johannes 15, Vers 15, da wird dieses Prinzip noch einmal beschrieben. Ganz einfach zu merken, Johannes 15, Vers 15. Gott sagt, ich will dir Großes und Wunderbares zeigen. Das ist so ein echter Diamant. Und jetzt will ich mal, ich habe den selber noch gar nicht gesehen. So ein Diamant. Der ist jetzt aus Glas. Ja, dann tue ich ihn lieber wieder rein. Nein, aber was? Das ist ein echter Diamant, dass ich es mit einem Gott zu tun habe, der mir zuhören möchte und der mir antworten möchte. Ein Gott, der alles kann und mit dem du seine Geheimnisse entdecken kannst. Ist das genial? Es gibt nur eine Bedingung. Du musst beten. Rede mit ihm. Ich möchte zum Schluss kommen und ein Bild verwenden, das mir persönlich echt eingefahren ist. Das ist schon super, oder? Ich war mit meiner Frau im Geschäft und habe ich gesagt, du Schatz, ich kaufe jetzt so ein Flugzeug. Wofür? Es ist für die Predigt. Wisst ihr, manchmal ist Gemeindearbeit, so die Gemeinden selber oder manchmal auch unser persönliches Leben, das gleicht wie so, es ähnelt so diesem Flugzeug, oder? Jetzt müsst ihr in Deckung gehen. Also, und da gibt es Leute, die können den super werfen. Die haben einen starken Arm. Die sind trainiert, das ist gut, die haben eine super Ausbildung und so weiter. Und in der Gemeinde zum Beispiel, die haben absolut geniale Pastoren, die total genial predigen können, die können die richtigen Leute engagieren, die haben ein riesen Budget, die können einfach für alles Vollzeitler einstellen und so weiter. Und wo wir manchmal beeindruckend hinschauen und sagen, super, schon nicht schlecht. Also das ist ein paar Meter geflogen, dieses Flugzeug. Und da gibt es eben Leute, die können ganz wunderbar werfen. Die kommen richtig weit. Aber ich möchte das mal vergleichen, dass dieses Propeller aufdrehen, das ist so, manchmal so ähnlich wie Gebet. Man wirft gar nicht. Und manchmal gibt es Momente, da wirkt das wie Zeitverschwendung. Man betet und irgendwie passiert nichts. Und man betet und E-Mails kommen rein, die beantwortet werden müssen, Telefonate. Es hat alles seinen Wert, aber manchmal ist doch Gebet wie Zeitverschwendung, oder? Das Flugzeug kommt ja gar nicht vom Fleck. Und wir beten und wir fragen den Herrn und sagen, Herr, antworte, handel du in meinem Leben, mit der Gemeinde, mit der FEG hier in Thayingen. Handel du. Und wir machen Gebetstreffen. Wir haben Gemeindegebet, Gebetskarten. Ist das nicht Zeitverschwendung? Ich glaube, dass irgendwann so Gottes Moment gekommen ist. Und wir haben gebetet, wir haben ihn gefragt, dass er etwas tut. dann haben wir noch mehr gebetet. Und dann kommt der Moment, wo wir einfach loslassen. Ich habe den Kassenbon noch, keine Angst. Liebe Freunde, damit, mit diesem Bild möchte ich einfach schließen. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir in deinem Leben, in meinem Leben. Das wünsche ich mir für die Gemeinde. Dass wir nicht einfach nur machen und versuchen, so fest zu werfen, wie wir können, den perfekten Winkel zu finden, wie man werfen kann. Ich wünsche mir, dass wir unseren Herrn fragen und dass wir ihn bitten, etwas zu tun. Und dann will ich erleben, wie er handelt. Und hier sitzen Leute in den Reihen, die sind für mich so ein Wunder. Die sind für mich so ein Wunder, wo Gott mit ihnen Wege geht, wo ich einfach nur staunen kann. Wo ich sagen kann, da habe ich nichts mit zu tun. Das habe ich nicht gemacht. Die besten Begegnungen, die besten Dinge, das sind die ungeplanten Sachen, wo Gott eingreift. Und das kann er heute tun. Willst du das? Du bist ein Gebet davon entfernt.